D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Es gibt nur einen einzigen Tag, an dem ein Grinch, ein Einhorn und eine Giraffe über den Weg laufen und man das total normal findet. Und dieser Tag ist selbstverständlich heute, und zwar in Köln. Denn es ist Weiberfasnacht, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Karneval oder vielleicht heißt das bei euch auch Fasnacht oder Fasching oder wie auch immer. Die Redaktionskonferenz ist heute an sich eine karnevalsfreie Zone. Wir gucken trotzdem noch mal ganz kurz drauf, weil wir wissen wollen, wie die Sicherheitsmaßnahmen heute in Köln ausgesehen und ob sie auch funktioniert haben. Und auch K.O.-Tropfen sind unser Thema. Die gibt es nicht nur an Karneval, sondern auch an jedem anderen Wochenende, an dem gefeiert wird. Was diese K.O.-Tropfen machen, wie ihr euch verhalten könnt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, mit unserem Freund, unserer Freundin stimmt irgendwas nicht. Auch darüber sprechen wir in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Es ist Donnerstagabend. Mein Name ist Sonja Meschkat.
D-Radio Wissen.
Heute Vormittag hat hier noch der Grinch moderiert, mein Kollege Paulus Müller. Verkleidet selbstverständlich heute an Weiberfasnacht, an Karneval. Alles an dem Typen war tatsächlich grün. Weiberfasnacht oder Altweiber oder Schwerdonnerstag oder schmutziger Donnerstag, so heißt es tatsächlich in der alemannischen Fasnacht. Mit am meisten los ist hier in Köln. Gerade nach der Silvesternacht wird heute besonders genau hingesehen und für Sicherheit gesorgt mit besonders viel Polizei. Moritz Küpper ist unser Landeskorrespondent für NRW. Moritz, wie ist denn dieser Karnevalsdonnerstag bisher gewesen?
Nein, wenn ich jetzt sagen würde, ruhig, dann würde es das nicht treffen. Allerdings, wenn man so, du hast es angesprochen, der Fokus der Kölner Silvesternacht, der lag ja schon auf diesem Auftakt des Straßenkarnevals hier. Und diesbezüglich, also was die Sicherheitsvorkehrungen etc. anging, da war es ruhig. Das lag aber vor allem daran, dass es eben enorme Sicherheitsvorkehrungen gab. Es war fast an jeder Ecke, wenn man die Kölner Innenstadt nimmt, wenn man die Kölner Altstadt nimmt, Polizei präsent, die da geguckt hat, dass alles ruhig ist. Und man muss auch sagen, Petrus war an diesem Tag kein Kölsche, sondern Petrus war wahrscheinlich der beste Polizist, denn es hat unglaublich viel geregnet und dadurch waren auch deutlich, deutlich weniger Menschen auf den Straßen unterwegs.
Das heißt, die Leute sind schneller in die Kneipen gegangen und haben dann da weitergefeiert. Also ich wohne auch in Köln. Ich hatte den Eindruck, heute bei mir im Viertel vormittags, da gibt es immer so eine Open-Air-Veranstaltung, dass da viel, viel mehr Polizei ist als sonst. Das heißt, es knubbelt sich jetzt nicht nur in Köln um die Region, du hast es gerade schon gesagt, Dom und Altstadt, sondern das ist insgesamt mehr Präsenz, oder?
Ja. Und dein Eindruck, der täuscht auch überhaupt nicht. Es ist dreimal so viel Polizei in Köln an diesem Weiberfastnacht heute, aber dann auch in den nächsten Tagen unterwegs. Rund ein bisschen mehr als 2000 Beamte sind das, wenn man diese Zahl dann mal übersetzen will sozusagen. Und die gucken auch genauer hin. Also ich habe auch gesehen, es wurde beispielsweise von der Bevölkerung, von einem verkleidet, war jemand als Militär verkleidet, hatte eine täuschend echte Spielwaffenattrappe dabei. Die wurde auch konfisziert letztendlich, weil im Vorfeld, hat der Kölner Polizeipräsident der Neue auch darauf hingewiesen, gebeten, dass man eben solche Sachen unterlässt, weil die Lage halt etwas angespannt ist. Und das wurde auch durchgegeben. Ich habe auch andere Gruppen getroffen, aus den Niederlanden beispielsweise, die auch als Militärs gingen und die eben bewusst dann auf diese Waffen, die sie dann vielleicht auch dabei hätten, normalerweise eben verzichtet haben.
Aber ist das so auch dein genereller Eindruck? Sind die Leute, die so unterwegs sind, generell viel sensibler, als das sonst die vergangenen Jahre Karneval war?
Sie werden zumindest immer wieder darauf angesprochen, nämlich das Medieninteresse ist auch enorm. Also norwegische Fernsehteams, USA, Russland, alles ist da, alles spricht die Menschen, die Jecken, die eigentlich feiern wollen, an. Und viele sagen dann einfach, ja, uns ist das natürlich bewusst, aber wir lassen uns einfach nicht unterkriegen, wir wollen einfach feiern. Und ich habe auch mit vielen, ja, sozusagen Funktionären aus Kölner Karnevalsgesellschaften gesprochen und die waren schlichtweg teilweise auch genervt, weil sie einfach, die feiern seit dem 2. Januar mehr oder weniger Karneval, jetzt sind die letzten 5 Tage sozusagen richtig Straßenkarneval angesagt. Aber die sagten, wir kriegen so viele Interviewanfragen von überall her, wir wollen doch einfach nur Karneval feiern.
Wie geht das jetzt in den nächsten Tagen weiter an den Karnevalstagen?
Ich glaube, wenn man heute eine Bilanz zieht, die Kölner Polizei hat ja schon eine erste Zwischenbilanz sozusagen gezogen. Sie hat deutlich weniger Vorfälle, also deutlich weniger Strafanzeigen, deutlich weniger Platzverweise als im vergangenen Jahr. Das mag auch an dem Regen liegen und der niedrigeren oder der geringeren Menge letztendlich, die auf den Straßen unterwegs ist. Ich kann mir vorstellen, dass das mediale Interesse, dass der Fokus jetzt ein bisschen nachlässt. Nichtsdestotrotz, der Rosenmontag kommt noch. Das wird der große Tag werden, an dem der Zug durch die Straßen ziehen wird, an dem ja über 1 Million Menschen in der Regel am Straßenrand stehen werden. Da wird es dann nochmal ein großes Interesse geben. Da soll übrigens das Wetter dann auch ein bisschen besser werden. Aber das ist so die Perspektive für die nächsten Tage. Die Kölner Behörden haben jedenfalls angekündigt, dass sie ihren Kurs der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sozusagen weiterfahren wollen.
Vielen Dank an dich, Moritz. Moritz Küpper über die Sicherheitslage in Köln am Karneval.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Fiese an diesen Tropfen ist, ihr könnt sie nicht schmecken und ihr könnt sie auch nicht riechen. Es reicht ein unaufmerksamer Moment, dann träufelt diese Tropfen jemand in euer Glas und ihr trinkt weiter und ihr trinkt das Glas aus und dann wumps. Dann entfalten die K.O.-Tropfen ihre volle Wirkung. Diese K.O.-Tropfen, die enthemmen extrem. Man lallt, man schwankt beim Gehen. Und wer euch nicht kennt, der denkt vielleicht, ihr seid einfach nur rotzenvoll und tierisch besoffen. Dass euch jemand Drogen verabreicht hat, damit er euch abziehen oder auch sexuell missbrauchen oder belästigen kann, darauf kommt erstmal niemand. K.O.-Tropfen sind nicht nur ein Thema an Karneval, sondern auch am Wochenende im Club oder in der Kneipe. Unsere Kollegin Sabine, die hat diese sehr unangenehme Erfahrung gemacht. Und Sabine erzählt uns jetzt davon, und zwar erstmal, was ihr da überhaupt passiert ist.
Also das ist etwa 10 Jahre her. Da war ich mit einer großen Gruppe von Freunden, waren wir alle zusammen in Hamburg auf dem Kiez feiern, so richtig klischee-mäßig. Und es war, ja, ich denke mal, so die 3. oder 4. Kneipe, die wir angesteuert hatten. Und da hatte ich dann halt irgendwann einen Filmriss. Also meine Freunde haben mir erzählt, dass ich dann irgendwann halt angefangen habe, mit irgendeinem Typen zu knutschen, zu flirten. Und die fanden das alle komisch. Also es war wohl so, wir waren so ein bisschen zerstreut in der Kneipe. Und meine Freundin sagte, wir hatten dich schon die ganze Zeit im Blick. Und als du dann mit diesem Typen knutschenderweise Richtung Ausgang unterwegs warst und das Taxi stand schon draußen, sind wir halt aus allen Ecken auf dich zugeströmt und haben dich von dem weggerissen. So, und dann waren wir wohl noch die ganze Nacht unterwegs. Und also ich habe auf jeden Fall einen kompletten Filmriss von diesem Abend, erinnere mich an nichts. Und ja, es wurde mir halt alles erst so im Nachhinein berichtet, was so abgegangen ist an diesem Abend. Und das ist halt schon untypisch gewesen, ne? Also, dass ich so völlig enthemmt mit einem Typen, und das war, ja, die erzählten halt, ein ekliger alter Niederländer, mit dem ich dann da rumgemacht habe. Und ja, also wenn man das so im Nachhinein erfährt, das fühlt sich natürlich schon ganz schön eklig an.
Mhm. Unangenehm.
Ja, total. Mhm.
Bis zu welchem Punkt kannst du dich denn noch selber erinnern? Also irgendwann reißt es ab, aber bis wo kannst du selber noch sagen, ja, da weiß ich noch, da habe ich das und das gemacht?
Also ich weiß noch, dass wir in dieser Kneipe waren. Und aber an den Typen selber erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß nicht, wie der aussah, wer das war, wo der vorher stand. Ich weiß, dass wir da angekommen waren, aber dann hört es auch ziemlich schnell auf. Und das ist halt nicht so ein Filmriss, wie man das vielleicht kennt, wenn man mal zu viel getrunken hat oder so, sondern das ist halt wirklich alles wie abgeschnitten komplett weg. Also, und wir waren danach noch lange unterwegs wohl in Hamburg.
Da bist du dann auch noch mitgegangen,
ja,
weiterhin?
Ja, ja. Also meine Freunde, die haben mich ja sozusagen gerettet. Ne? Mhm. Also es ist ja nichts passiert, sondern die haben mich an der Türe abgefangen und wir sind dann als Gruppe weiter durch die Nacht gezogen da. Dafür waren wir ja auch da. Und also mit Fischmarkt, morgens noch das volle Programm. Und dieser Filmriss reicht auch bis zum nächsten Morgen. Weil das Perfide eigentlich an der Geschichte war, meine Freunde haben mir das erzählt am nächsten Morgen, wie schlimm das war und was da Furchtbares passiert ist. Und da hatte ich aber auch noch einen Filmriss. Das heißt, erst Wochen später, als das Thema nochmal aufkam, erfuhr ich davon, was eigentlich passiert ist. Und das macht diese Geschichte halt nochmal krasser, weil in dem Moment, wo sie es mir erzählt haben, war ich immer noch außer Sinnen. Sozusagen, ne?
Und, ja, verstehe. Ja. Also selbst da konntest du es noch nicht so richtig aufnehmen. Du hast es dir angehört und wahrscheinlich auch irgendwie reagiert, aber du hast dich, das war keine echte Reaktion im Sinne von, dass du es wirklich aufgenommen hast.
Genau. Ich war schon da, also ich bin morgens aufgestanden, ganz normal, bin runtergekommen, wir haben gefrühstückt, die haben es mir erzählt. Also man ist nicht wie im Drogenrausch, offenbar, sondern man ist schon ganz normal präsent, aber ja, trotzdem, ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wann im Laufe dieses Tages mein normales Bewusstsein wieder eingesetzt hat. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Du warst im Kreise deiner Freunde unterwegs, die waren alle mit dabei.
von den K.O.-Tropfen hört man ja immer wieder. Die werden einem dann irgendwie, wenn man jetzt ausgeht, Club, Kneipe, wo auch immer, heimlich ins Glas gemischt. Hast du da noch eine Vermutung, wie oder wo das passiert sein könnte?
Ja, das muss also entweder in dem Club passiert sein oder im Club davor. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht auf mein Getränk aufgepasst habe und dass ich das mit Sicherheit abgestellt habe und tanzen war. Also es war halt einfach ein lustiger Abend und an sowas habe ich halt überhaupt nicht gedacht.
Das heißt, deine Freunde haben aber dann schon auch sehr schnell erkannt, Moment, die Sabine, die verhält sich jetzt so, wie wir das sonst nicht kennen. Genau. Selbst wenn die betrunken ist, ja. Das ist nicht die betrunkene Sabine, das ist eine andere Sabine.
Genau, glücklicherweise bin ich total froh, dass ich so gute Freunde habe, die da ein Auge auf mich hatten, weil also wir waren wirklich zerstreut in diesem Club und es war halt einfach eine ausgelassene Stimmung. Aber die haben gemerkt, irgendwie, ja, dass ich, also so haben sie es mir halt im Nachhinein erzählt, viel, viel ausgelassener war und mich wirklich diesem Typen regelrecht an den Hals geschmissen habe. Also ja, also, ne, das ist ja schwierig, das so zu sagen von sich selbst, aber so ganz enthemmt.
So kennst du dich wahrscheinlich selber auch.
Nicht? Exakt, ja. Also okay. Ne, halt eben Sachen gemacht, die ich sonst nie machen würde.
Hat sich denn seitdem irgendwas verändert in der Art und Weise, wenn du ausgehst? Passt du besser auf deine Getränke auf?
Definitiv. Also man fängt ja dann auch erstmal an, darüber nachzudenken, was hätte passieren können. Und die Vorstellung ist so furchtbar. Also was passiert wäre, wenn ich durch diese Tür gegangen wäre mit diesem Typen und in dieses Taxi gestiegen wäre. Also ich habe danach immer auf meine Getränke aufgepasst. Ich habe niemals wieder irgendwo hingestellt oder nicht Acht gegeben auf das, was ich in der Hand habe oder auf das, was ich konsumiere in einem Club.
Sabine ist eine Kollegin von uns. Vor 10 Jahren hat ihr, wer auch immer, jemand K.O.-Tropfen in ihr Getränk geträufelt. Sie hatte nochmal Glück, weil ihre Freunde gemerkt haben, mit Sabine stimmt irgendwas nicht und sie davon abgehalten haben, mit einem Mann mitzugehen, dem sich Sabine bedingt durch diese Tropfen mehr oder weniger an den Hals geschmissen hat. Eine Verhaltensweise, die ihre Freunde von ihr gar nicht gekannt haben. K.O.-Tropfen, was könnt ihr tun, was können eure Freunde tun, wenn ihr abends zusammen unterwegs seid und ihr habt das Gefühl, bei einer Person irgendwie, da stimmt was nicht, die ist doch oder der ist doch sonst ganz anders. Ich habe nachgefragt bei Monika Bulin, die ist vom Frauennotruf in Aachen und sie wird uns jetzt erstmal erklären nochmal, was genau K.O.-Tropfen sind.
Der Begriff K.O.-Tropfen beschreibt ja eigentlich eine ganze Reihe von Substanzen, die eine betäubende oder eine schwächende Wirkung auf einen Menschen haben können. So die klassischen K.O.-Tropfen, darunter versteht man eigentlich den Substanz GHB, Gamma-Hydroxybuttersäure. Und das ist einfach eine Substanz, die bewirkt, dass die Betroffenen oft Gedächtnisstörungen haben oder auch einen totalen Filmriss und die Menschen aber auch willenlos macht. Also man hat als Außenstehender eigentlich den Eindruck, naja, vielleicht ist sie ein bisschen angetrunken, aber man hat nicht den Eindruck, die ist völlig willenlos.
Das heißt, die Leute können nach wie vor noch sprechen, genau. Die können auch laufen, genau. Aber man hat einfach den Eindruck, die sind enthemmter.
Genau, ja, das kann ich so bestätigen. Und in den letzten Jahren vor allen Dingen ist uns auch immer wieder zurückgemeldet worden, dass die, also von Dritten dann, ne, von Freunden und Bekannten, dass die Betroffenen oft ein sehr sexualisiertes Verhalten an den Tag gelegt haben. Also sich zum Teil wirklich auch Wildfremden an den Hals geworfen haben. Und das macht es für Außenstehende natürlich noch schwerer zu erkennen, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht.
Wobei, wenn ich meinen Freund oder meine Freundin kenne und merke eben jetzt genau das, wäre das doch ein Punkt, wo ich stutzig werden könnte.
Richtig, das sollte man dann auch. Deswegen ist auch unser Appell oder unser Rat auch an Frauen und gerade jetzt, wenn auch viel gefeiert wird, zusammen gehen, zusammen feiern und auch wieder zusammen zurückgehen. Und niemand wird zurückgelassen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Alkohol. Denn auch bei Alkohol ist es unter Umständen so, dass ein Mensch ganz so einer Situation ausgeliefert ist oder widerstandsunfähig wird. Ne? Und da sollte man einfach aufeinander aufpassen.
Wie ist es denn jetzt, wenn ich also wirklich den Eindruck habe, okay, das ist jetzt nichts mehr, was mit Alkohol zu tun hat. Das sind vielleicht eben diese Tropfen. Ja. Was mache ich danach? Sollte ich das irgendwo melden bei der Polizei? Sollte ich mich nochmal an einen Arzt wenden?
Also das Zeitfenster, innerhalb dessen man solche Substanzen nachweisen kann, ist sehr klein. Das heißt im Blut circa 6 bis 7 Stunden, im Urin circa 12 bis 13 Stunden. Wenn man also innerhalb dieser Zeit zu einem Arzt kommt oder auch ins Krankenhaus kommt und da Blut abnehmen lassen kann oder auch sonstige Beweise sichern lassen kann, dann wäre das eigentlich eine gute Sache, weil dann hat man nachher noch Optionen zu überlegen, ob man es zur Anzeige bringt oder nicht oder ob man irgendwelche weiteren Schritte überlegt.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit von diesen, ich nenne das jetzt mal klassischen Situationen, also ne, im Club, in der Disco, in der Kneipe und dann tröpfelt mir irgendjemand was ins Glas. Kommt das denn auch im privaten Bereich vor?
Ja, leider kommt das auch im privaten Bereich vor, wobei ich muss dazu sagen, dass da ein Schutz ja quasi unmöglich ist, wenn man also nicht völlig misstrauisch durch die Welt laufen will.
Und das hat dann mehrere Dinge zur Folge, nehme ich an, unter anderem einen großen Vertrauensbruch, oder?
Ja, allerdings. Also es ist auch so, dass für die Betroffenen, wenn es zu einem sexuellen Übergriff gekommen ist, dann ist es einfach auch so, dass die Betroffenen, wenn es sich um einen Bekannten, um einen Freund oder um eine Person handelt, der sie vertraut haben, ne, dann ist die Auswirkung eigentlich umso verheerender. Und das ist im Grunde schlimmer, also schlimmer als meine Anführungszeichen, als bei einem Fremden.
Wie ist es mit dem Filmriss? Also ich meine, die Erinnerungen im Kopf, die sind weg?
Die sind auch, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, nicht zurückzuholen. Also auch nicht durch Verfahren wie Hypnose oder so.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, also wenn der Filmriss da ist, der Kopf kann sich nicht mehr erinnern. Was ist mit dem Körper, wenn ich jetzt an Vergewaltigung denke? Ja. Dann gibt es aber den Körper im Endeffekt auch immer noch, der sich daran erinnern kann, oder?
In der Tat ist es so, dass uns viele Frauen berichtet haben, dass sie so eine Körpererinnerung haben, ne, selbst wenn es keine objektiven Beweise gibt oder Verletzungen, ne, ist oft so dieses Gefühl da, eine Körpererinnerung da. Und eine ganze Reihe der Frauen hat uns auch berichtet, dass sie, nachdem sie wieder ja bei Bewusstsein waren, nenne ich jetzt mal so, festgestellt haben, dass sie total verweint waren. Und keine Erinnerung hatten, dass sie geweint haben. Welche Schlüsse man dann daraus ziehen kann, das ist natürlich eine gewagte These. Ob man sagen kann, okay, der Körper, das Unterbewusstsein bekommt mit, was da passiert. Das kann ich nicht beurteilen.
Monika Bullin vom Frauennotruf in Aachen über die Wirkung von K.O.-Tropfen und auch dazu, was ihr tun könnt, wenn ihr das Gefühl habt, mit unserer Freundin, mit unserem Freund stimmt irgendwas nicht. Also aufeinander Acht geben, wenn ihr zusammen loszieht, dann bleibt einfach auch zusammen und ja, haltet euch gegenseitig im Auge und lasst den anderen nicht alleine nach Hause gehen oder mit irgendjemandem abziehen, von dem ihr denkt, irgendwie eine seltsame Angelegenheit.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist ein bisschen viel Wenn und Aber. Vermutlich geht das in diesem Fall auch nicht anders, denn die ganze Kiste ist ziemlich heikel. Julian Assange hat angekündigt, dass er sich den britischen Behörden stellen will, wenn die Vereinten Nationen Julian Assanges Beschwerde gegen Großbritannien und Schweden zurückweisen. Assange, wir erinnern uns, lebt seit 3 Jahren in der Botschaft in Ecuador in London in einem ca. 20 Quadratmeter großen Zimmer. Wegen seines Whistleblower-Jobs gilt er bei der US-amerikanischen Regierung ja als Volksverräter und die schwedische Staatsanwaltschaft, die wirft ihm sexuelle Belästigung und Nötigung vor. Er wird per europäischem Haftbefehl gesucht und deshalb kommt er nicht raus aus der Bude. Morgen wird die UN also darüber entscheiden, ob sie Assange-Beschwerde ablehnt oder nicht. Bis dahin gucken wir uns nochmal an, wie dieser Mann eigentlich seit 2012 lebt.
I thank President Correa for the courage he has shown in considering and in granting me political asylum.
Das war am 19. August 2012. Julian Assange saß da gerade 2 Monate in der ecuadorianischen Botschaft in London und hatte gerade die Nachricht bekommen, dass Ecuador ihm Asyl gibt.
And I also have a debt of gratitude to the staff of this embassy, whose families live in London and who have shown me hospitality and kindness despite the threats we all receive.
Vielleicht wusste er damals schon, dass sich diese Sache etwas hinziehen kann, dass er nicht ganz so einfach aus Großbritannien rauskommen würde. Aber dass es so lange dauert, damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Inzwischen hat Assange seit geschlagenen 3,5 Jahren das Botschaftsgebäude nicht mehr verlassen. Privatsphäre? Fehlanzeige.
Er ist eigentlich nie alleine natürlich und bewohnt da mittlerweile ein Zimmer, das ich jetzt so zwischen 18 und 20 Quadratmeter veranschlagen würde. Vorher war er in einem wesentlich kleineren, das waren dann so zwischen 10 und 15 oder so. Also er ist inzwischen umgezogen in ein etwas besseres Zimmer.
Angela Richter ist Theaterregisseurin aus Köln und hat mit Assange zusammengearbeitet. Sie hat ihn interviewt und in London Dreharbeiten gemacht. Mittlerweile sind die beiden befreundet. Im Sommer hat sie ihn zuletzt dort besucht.
Die Leute rennen da rum, emsig und so weiter. Also man hat halt eigentlich gar keine Privatsphäre. Und dann sind da noch die Wachen. Also es gibt eine Wachfirma, die von Ecuador zu seinem Schutz sozusagen engagiert ist, aber auch zu deren Schutz, glaube ich. Und die sind Tag und Nacht da.
3,5 Jahre in einer Wohnung. Die Botschaft hat insgesamt eine Fläche von ca. 160 Quadratmetern. Es gibt eine kleine Küchenecke, aber meistens bringen ihm die Leute, die dort arbeiten, das Essen vom Chinesen um die Ecke mit. Besonders viel Auslauf bekommt man auf 160 Quadratmetern auch nicht. Deswegen hat Assange einen Personal Trainer, der ihn mit einem Ergometer fit hält. Und Sonnenlicht, das hat er in den letzten Jahren auch nur durchs Fenster gesehen. Oder durch die Höhensonne in seinem Zimmer. Die wurde dort extra für ihn installiert, weil die Botschaft keinen eigenen Garten hat, in dem er sich immer wieder mal die Füße vertreten könnte.
What I miss most is my family, that's...
Am meisten vermisse ich meine Familie. Und außerdem würde ich gern wieder ein bisschen weiter als 8 Meter zum nächsten Haus sehen.
Further than 8 meters, that would be nice.
Einen Rekord für den längsten Botschaftsaufenthalt hat Assange allerdings mit seinen 3,5 Jahren noch nicht aufgestellt. Mohamed Najibullah musste diese Situation noch viel länger aushalten. Der ehemalige Präsident von Afghanistan wurde 1992 gestürzt und fand dann Zuflucht bei der UN in Kabul. Er blieb dort 4 Jahre, 5 Monate und 11 Tage, bis die Taliban ihn rauszogen und umbrachten. Das längste Botschaftsexil hatte allerdings ein Kardinal und Antikommunist aus Ungarn zu ertragen. Josef Mindszenty ging 1956 in die US-Botschaft in Budapest und kam erst 15 Jahre später wieder heraus. Trotzdem, 3,5 Jahre auf 160 Quadratmeter, das ist wie Knast ohne Hofgang. Und das verändert einen Menschen.
Er sieht natürlich nicht mehr so frisch aus und ohne Sonnenlicht. Einer meiner Schauspieler, der dabei war, meinte, es sieht ein bisschen so aristokratisch bleich, hat das, glaube ich, genannt. Und es geht so ein bisschen immer auf und ab, wie man sich das vorstellen kann. Also ich muss gestehen, wenn ich da schon seit 3 Jahren sitzen würde, wäre ich wahrscheinlich schon längst durchgedreht. Er versucht sich, glaube ich, da ganz gut zu halten psychisch, aber es ist wirklich eine Extremsituation.
Auch die Briten haben ein Interesse daran, dass Assange die Botschaft endlich verlässt. Die Polizisten, die rund um die Uhr vor dem Haus stehen, um ihn zu verhaften, falls er auch nur einen Fuß vor die Türe setzt, sind nämlich teuer. Sie kosten London etwa 11.000 Pfund am Tag. Die Regierung wird sich deswegen gefreut haben, als er angekündigt hat, dass er sich stellt, falls die UN gegen ihn entscheidet. Wenn der Beschluss allerdings für ihn ausfällt, dann wird Assange die wenigen Vorzüge seiner Botschaft noch eine Weile genießen müssen. Zum Beispiel die Interviews mit Pressevertretern aus aller Welt. Die Besuche von Prominenten wie Lady Gaga, Yoko Ono oder John Cusack. Und nicht zuletzt die Garantie, dass ihm da, wo er jetzt ist, keiner ans Leder will.
Ja, es ist ein bisschen schizophren und paradox die Situation, aber in gewisser Weise ist er manchmal sogar froh, weil er da, wo er sitzt, wenigstens auch sicher ist.
Martin Krinner über das Leben von Julian Assange in den vergangenen 3 Jahren. Er lebt ja seit 2012 in der Botschaft von Ecuador in London. Im August 2014 hat Julian Assange ja schon mal angekündigt, dass er die Botschaft verlassen will. Und auf die Frage, wann und wie das denn funktionieren soll, hat er damals nur vielsagend gelächelt. Morgen Mittag werden wir dann sehen, wie es weitergeht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt Gemüsesorten, die haben so Hardcore-Fans und mindestens genauso viele Hardcore-Hater. Der unschuldige Grünkohl zum Beispiel. Ja, von vielen geliebt, wegen Grünkohl mit Pinkel, ist ja klar. Von vielen verachtet, weil die sagen, totaler Geschmacksunfall. Dabei hat ausgerechnet diese Kohlsorte eine nahezu ideale Nährstoffzusammensetzung. Nur exzessive Salz- und Fettzufuhr, die mag der Grünkohl nicht so gerne. Warum denn nicht, Sebastian Rahms?
Tja, na, weil er von Natur aus, wie du sagst, einen fast unschlagbaren Mix aus Mineralstoffen, Ballaststoffen und Vitaminen bietet, zum Beispiel A, B und C, schönes Alphabet durch. Also um den klassischen Grünkohl einen modernen Anstrich zu geben, könnte man auch tatsächlich Superfood sagen. Du hörst, meine Stimme ist ein bisschen krächzig. Ich könnte auch ein bisschen mehr davon essen.
Superfood, ne? Superfood, ja, ist mal ein bisschen mehr Grünkohl.
Genau, das sollten eigentlich alle lieben. Unter einem ähnlich gut klingenden Wort wird der Grünkohl in Nordamerika gehandelt. Dort ist der Kale seit 2-3 Jahren so hip wie sonst nur Rihanna und Justin Bieber zusammen. Und in dessen Heimatland, Kanada, da gibt es jetzt McDonald's-Filialen, die den Keep Calm Caesar on Salad mit Kale und jeder Menge Salz und Fett und fiesen Kalorien anbieten. Sogar mehr als in einem gestandenen Double Big Mac.
Jesus Christ, das liegt aber nicht am Grünkohl selbst, oder?
Nein, das nicht, sondern eher an dem, was sonst noch so drin ist und wie der Salat zubereitet wurde. Neben dem Grünkohl tummeln sich nämlich noch Hähnchenstreifen, knuspriger Schinken, Parmesan und ein sämiges Dressing in der Kalorienbombe. Macht am Ende stolze 730 Kalorien. Das sind 50 mehr als beim Double Big Mac und stolze 53 Gramm Fett in einem Salat, in Anführungsstrichen.
Gut, das heißt, wir müssen uns wirklich auf die Seite des Grünkohls stellen. Absolut. Und sagen, der Typ an sich ist eigentlich tippitoppi.
Ist er, genau. Denn der Kale und sein gesundes Image, die werden von McDonald's regelrecht instrumentalisiert, denn der Fastfood-Kette ging es schon mal deutlich besser. Von Expansion ist momentan jedenfalls keine Rede mehr, denn im letzten Jahr musste das Unternehmen weltweit zum allerersten Mal mehr Filialen schließen als eröffnen. Das ging uns immer nach oben. Tja, zwar gibt es auch in Kalifornien ein paar Filialen, die den Grünkohl unter Frühstücksgerichte mischen, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ein verfetteter und versalzener Grünkohl den Umsatz wieder steigern kann. Wenn grün, gesund und lecker, dann vielleicht. Dafür sollten die Manager bei McDonald's aber vielleicht mal einen Blick in gute alte deutsche Kochbücher werfen. Könnte also gut sein, dass McDonald's das Image vom Grünkohl versaut und es noch mehr Hater gibt als vorher.
Das möchte ich auf keinen Fall, denn ich mag Grünkohl auch mit Pinkel. Du auch, Sebastian?
Sehr, sehr gerne.
Könnten ja heute, schaffen wir nicht mehr, das zu kochen.
Das dauert.
Mal unser Plan fürs Wochenende.
Yep.
Danke dir.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute Morgen hat die Polizei Razzien durchgeführt in Attendorn, in NRW, bei Hannover und in Berlin. Festgenommen worden sind 3 mutmaßlich gewaltbereite Islamisten, darunter ein Algerier, der für den sogenannten Islamischen Staat in Syrien gekämpft haben soll. Die Gruppe hat offenbar einen Anschlag in Berlin geplant. Mehr über die Hintergründe weiß der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg. Michael, gab es denn konkrete Hinweise auf einen Anschlag in Deutschland?
Also der Generalstaatsanwalt hier in Berlin sagt, es habe einen Anschlagsplan für Berlin gegeben, dieser Gruppe. Es ist aber nach meinen Informationen nicht so, dass man hier in letzter Minute einen Anschlag verhindert hat. Es wurden heute bei den Durchsuchungen ja auch keine Waffen gefunden.
Es ist ein Algerier festgenommen worden in einem Flüchtlingsheim in Attendorn. Was weiß man über den Mann?
Ja, das ist der Hauptverdächtige, ein 35-jähriger Algerier, der in Syrien für den IS gekämpft haben soll. Er wird wohl auch in Algerien seit längerem wegen dieser Mitgliedschaft beim IS gesucht. Er ist offenbar als Flüchtling hier nach Europa eingereist, auch offenbar mit verschiedenen Identitäten, und ist dann in dieser Erstaufnahmeeinrichtung in Attendorn im Sauerland untergekommen. Er war dem Bundesamt für Verfassungsschutz aufgefallen. Man hat ihn dort lokalisieren können und dann eben über seine Kommunikation die anderen Mitglieder dieser Gruppe identifiziert.
Wie sind die Behörden denn überhaupt auf die Männer aufmerksam geworden?
Ja, am Anfang stand die Identifizierung dieses IS-Kämpfers, wobei eben da unklar ist, inwieweit der möglicherweise vom IS geflohen ist oder ob er möglicherweise vom IS mit einem Kampfauftrag hier nach Europa geschickt worden ist, um hier Anschläge zu verüben. Das müssen die Ermittlungen jetzt geben, aber diese Person war sozusagen am Anfang dieser Ermittlungskette.
Wie ist das denn jetzt allgemein zu bewerten? Also man hört in letzter Zeit ja immer wieder von Razzien gegen mutmaßliche Islamisten hier in Deutschland. Liegt das auch daran, dass gerade alle etwas übersensibel sind?
Das ist sicherlich so. Das ist auch schon seit längerem so. Nach den letzten dramatischen Anschlägen von Paris noch einmal mehr. Wir erinnern uns auch an den Terroralarm, den wir hatten, der zur Absage des Länderspiels in Hannover geführt hat, der in der Silvesternacht in München dazu geführt hat, dass man den Hauptbahnhof von dem Bahnhof Pasing abgesperrt hat. Da hat man im Nachhinein nichts und niemanden gefunden. Also die Nervosität ist sicherlich besonders hoch. Und ich denke, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass diese Art von Terroralarm auch ein Stück weit Teil unseres Alltags wird. Aber mir erscheint es doch so, dass diese Gruppe, die man da jetzt identifiziert hat und heute ausgehoben hat, dass von der durchaus eine Gefahr ausgegangen sein könnte.
Und wie schätzen Sie die Gefährdungslage im Allgemeinen ein?
Die Gefährdungslage ist sicherlich größer geworden, das sagen die Behörden mittlerweile auch. Wenn wir uns ansehen, was um uns herum passiert, vor allem natürlich in Frankreich, wenn wir uns die Hinweise ansehen, die die Behörden hier in Deutschland in den vergangenen Monaten bekommen haben, dann hat die Dichte deutlich zugenommen. Die Brutalität im Übrigen auch, dass Selbstmordattentäter mittlerweile hier in Europa unterwegs sind und Anschläge verüben, all das deutet in eine bestimmte Richtung und da muss man natürlich leider sagen, dass es eigentlich keinen Grund gibt, dass Deutschland nun auf Dauer von derartigen Anschlägen ausgenommen sein soll.
Der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg über die Razzien in Attendorn, Berlin und bei Hannover. Festgenommen worden sind drei mutmaßliche IS-Terroristen, die offenbar auch einen Anschlag in Berlin geplant hatten.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Bei einem weiteren ehemaligen American Football Profi ist die Gehirnkrankheit CTE nachgewiesen worden. Laut der New York Times litt der langjährige Quarterback der Oakland Raiders Ken Stabler an der Krankheit. Der 69-Jährige war vor einigen Monaten an Darmkrebs gestorben. Er wollte, dass nach seinem Tod sein Gehirn an der Uni Boston untersucht wird. Laut den Forschern dort war die Krankheit bei Stabler schon weit ausgebreitet und ziemlich heftig. Die Forscher haben laut New York Times in den letzten Jahren 94 ehemalige NFL-Profis untersucht. Bei 90 von ihnen wurde CTE nachgewiesen. Die Krankheit entsteht durch ständig wiederholende Gehirnverletzungen. Betroffene leiden an ähnlichen Koordinationsproblemen wie Parkinson-Patienten, auch an Demenz und Depression. Stabler spielte 15 Jahre in der NFL. Einmal gewann er den Super Bowl. Das diesjährige Endspiel in der Football-Liga wird am Sonntag zwischen den Carolina Panthers und den Denver Broncos ausgetragen. Wächst ein Kind in Armverhältnissen auf, ist das Risiko für Übergewicht höher. Das haben Studien gezeigt. Wissenschaftler aus Texas wollten die Mechanismen dahinter ergründen. In einem Fachmagazin erklären sie den Zusammenhang so. Arm aufzuwachsen fördert das Verhalten zu essen, auch wenn man gar keinen Hunger hat. Denn dieses Verhalten habe in der Kindheit geholfen zu überleben, eben indem immer gegessen wird, wenn es etwas gibt. Und so verhalte man sich oft auch später, egal ob man als Erwachsener noch arm sei oder nicht. Die Wissenschaftler haben drei verschiedene Experimente gemacht, allerdings nur mit rund 30 Probanden. Die Forscher sagen selbst, dass sie noch keinen kausalen Zusammenhang nachweisen konnten zwischen Armut in der Kindheit und dem späteren Verhalten zu essen, auch wenn man keinen Hunger hat. Aber sie glauben, dass die frühkindlichen Erfahrungen durchaus das spätere Essverhalten beeinflussen können. Eine Allergie gegen Laktose oder Pollen ist nichts Ungewöhnliches. Allergisch auf Vibration zu reagieren dagegen schon. Diese seltene Krankheit heißt Vibrationsurtikaria. Urtikaria ist auch als Nesselfieber bekannt, denn es bilden sich rote, juckende Quaddeln auf der Haut. Kennt man, wenn man mal mit einer Brennnessel Bekanntschaft gemacht hat. Hat man aber Vibrationsnesselfieber, kann man solche Quaddeln bekommen, wenn man zum Beispiel einen Elektromixer bedient oder sich einfach mit dem Handtuch abtrocknet. Forscher haben jetzt die genetische Ursache dafür entdeckt. Bei einer Studie mit drei Familien, bei denen die Allergie vorkommt, haben sie eine Mutation eines Gens entdeckt. In einem Fachmagazin schreiben die Wissenschaftler, dass das Gen mitverantwortlich dafür ist, Histamin in Immunzellen auszuschütten. Der Botenstoff sorgt bei einer Allergie dafür, dass die Haut anschwillt. Ist das Gen mutiert, geht ein Rezeptor schneller kaputt, was dann dazu führt, dass Histamin ausgeschüttet wird und sich eben diese Quaddeln bilden.
Die Radio Wissen.
Trotz allem, was Frauke Petri oder Beatrix von Storch in der letzten Zeit so an Absurditäten rausgehauen haben, geschadet hat es der AfD nicht. Die Partei liegt im aktuellen ARD-Deutschland-Trend bei 12%, so viel wie bisher noch nie. Und wenn wir am Wochenende wählen würden, dann wäre die AfD damit drittstärkste Kraft. Was macht die Alternative für Deutschland so stark und wer gehört zu den Wählern? Stefan Maas ist unser Korrespondent in Berlin und hat sich den ARD-Deutschland-Trend angesehen. Stefan, die AfD liegt bei 12%. Warum ist sie gerade so stark?
Das ist, kann man böse sagen, keine Eigenleistung. Es liegt, würde ich sagen, an der Flüchtlingskrise. Und das hat auch der Parteivize Alexander Gauland zugegeben, der die Flüchtlingskrise als Geschenk für die AfD bezeichnet hat. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Schwamm. Also die AfD zieht die ganzen unzufriedenen Wähler an. Und die Unzufriedenheit ist hoch, das kann man schon sagen. Das zeigt auch der aktuelle Deutschland-Trend. Da haben 81% der Befragten nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung die Flüchtlingssituation im Griff hat. Gerade die Kanzlerin kommt dabei nicht gut weg. Da sind nämlich 46% mit Angela Merkels Arbeit nicht zufrieden. Das ist der schlechteste Wert seit 5 Jahren. Und viel an dieser Unzufriedenheit liegt eben auch an der Zerstrittenheit der Großen Koalition. Und da finden nämlich 93% der Befragten, dass die Koalitionspartner stärker gemeinsam an einer Lösung arbeiten müssten. Gleichzeitig finden es 45%, also fast die Hälfte, positiv, dass die CSU sich gegen Merkel positioniert. Man sieht also ganz klar, dieser Streit in der Großen Koalition, der sorgt dafür, dass die AfD auch stark wird.
Weiß man denn, wer in erster Linie AfD wählt? Also wählen auch die jungen Menschen AfD?
Ja, es ist pauschal natürlich zu sagen, es gibt einen typischen AfD-Wähler. Ein bisschen was kann man tatsächlich sagen. Die Wähler der AfD kommen von fast allen Parteien, also CDU, CSU, auch SPD und auch Linke. Bei den Grünen gibt es eigentlich weniger Wählerwanderung. Offenbar gibt es bei den grünen Wählern weniger mit einer ausländerfeindlichen Einstellung. Das sehen Politikwissenschaftler so als Erklärung, warum es da diese Bewegung nicht gibt. Man kann verknappt sagen, der AfD-Wähler ist jung, ist ostdeutsch und radikal. Also die AfD ist nicht per se eine rechtsextreme Partei, aber Menschen mit rechtsextremer Einstellung sind, sagen Politikwissenschaftler, unter ihren Wählern überrepräsentiert, also besonders stark. 63% der Wähler sind Männer. Frauen neigen offenbar eher nicht so dazu, radikal zu wählen oder extreme Parteien mit extremen Positionen zu wählen. Die würden interessanterweise eher die CSU wählen, wenn die bundesweit antreten würde, weil die ist zwar auch kritisch, aber die ist nicht so extrem in ihren Positionen. Es sind junge Männer, das habe ich ja schon gesagt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass junge Wähler oft noch nicht so an Parteien gebunden sind wie ältere Wähler. Das sind die halt immer CDU gewählt haben, die halt immer SPD gewählt haben. Das ist ein Vorteil für die AfD. Gleichzeitig kann es sich aber auch zum Nachteil entwickeln, denn die sind natürlich viel weniger festgelegt. Also wenn ihnen das Programm von der AfD nicht mehr gefällt, dann sind sie auch schnell wieder weg.
Jetzt wäre es ja so, wäre am Sonntag Wahl, dann wäre die AfD drittstärkste Partei. Müssen wir damit rechnen, dass das so bleibt?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Es hängt, wie gesagt, ja viel von der Flüchtlingssituation ab. Also wenn die Regierung es schaffen sollte, wieder Vertrauen in ihre Handlungsfähigkeit zu erzeugen, dann kann es natürlich sein, dass es ganz schnell wieder vorbei ist mit diesen hohen Werten. Denn wenn man in das letzte Jahr zurückguckt, als sich die AfD ja gespalten hat im April, da konnte man schon sehen, da ist die Partei ja abgeschmiert. Das kann man gar nicht anders sagen. Also auf ganz, ganz geringe Prozentzahlen. Und durch die Flüchtlingskrise ist es einfach wieder massiv gestiegen. Man muss jetzt aber sehen, es gibt im März gibt es 3 Landtagswahlen und da steht die AfD zum Beispiel sehr stark da. In Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg steht sie bei 10%, in Sachsen-Anhalt sogar bei 15%. Das heißt, sie ist natürlich erstmal sehr prominent dann auch in den Landtagen vertreten, vielleicht dann 2017 auch sehr stark im Bundestag. Und auch wenn man sich dann fragt, bleibt sie nicht nur drittstärkste Kraft, sondern bleibt sie überhaupt erhalten? Also Politiker wie der CSU-Politiker Markus Söder hofft, wenn die Flüchtlingskrise gelöst ist, dann verschwindet auch der Spuk mit der AfD. Also ein bisschen wie das Gespenst. Und das klingt ein bisschen nach dem Pfeifen im Walde, denn andere Politikwissenschaftler sagen, selbst wenn sie nicht so stark bleibt, aber wir müssen weiterhin mit der AfD rechnen.
Stefan Maas über den ARD-Deutschland-Trend. Danach liegt die AfD bei 12%. Keine Eigenleistung der Partei, wie wir gerade erfahren haben, sondern eher geschuldet der Uneinigkeit in der Großen Koalition und der Flüchtlingskrise.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Frankreich dürfen Supermärkte keine Lebensmittel mehr wegwerfen. Stattdessen müssen sie jetzt unverdorbenes Essen spenden oder als Tiernahrung zur Verfügung stellen. Bei uns gibt es einzelne Supermarktfilialen, die zum Beispiel so leicht angegammelte, angebräunte Bananen in einen großen Korb legen und dazu schreiben, hier Leute, für Umme zum Mitnehmen. Ist auf jeden Fall besser, als das Zeug wegzuschmeißen. Ich habe es vorhin noch gesehen in meiner Timeline. Wir haben uns hier in der Redaktion gefragt, was wir denn so tun können, um möglichst keine Lebensmittel wegwerfen zu müssen. Sebastian Rahms aus unserer Redaktion, Was landet bei dir an Essen in der Mülltonne?
Also ein Klassiker sind Schmand- oder Schlagsahnebecher, die ich in der Regel nur zur Hälfte oder zwei Dritteln aufbrauche, die dann eine Woche später wieder im Kühlschrank bemerke. Dann allerdings mit einem Schimmelpilz obendrauf, so einem kleinen Teppich. Ja, das ist natürlich nicht so prickelnd. Wie sieht es bei dir aus? Landet da was im Müll?
Ja, manchmal Brot. Tatsächlich, ja, okay. Dann habe ich mich doch irgendwie verschätzt. Ich esse da nicht so viel und wenn es dann schimmelt, finde ich es auch schwierig. Hart finde ich nicht so schlimm, aber mit Schimmel. Und manchmal kaufe ich tatsächlich zu viele Möhren ein und dann, wenn die irgendwie so ganz welk hängen sind, dann mache ich die auch nicht mehr.
Okay, aber wir sind uns dessen ja bewusst und Einsicht ist ja meistens der beste Weg zur Besserung.
Ich arbeite nach wie vor an mir.
Sehr gut und deshalb arrangiere ich den Speiseplan, wenn ich dran denke, um diese angebrochenen Lebensmittel herum und punche mir mit der Schlagsahne zum Beispiel meine Auflaufsoße oder ich gönne mir eine Runde selbstgemachte Waffe mit Schlag ist ja auch nicht das Schlechteste. Oder ich probiere neue Rezepte aus, die möglichst viel von dem beinhalten, was im Kühlschrank dringend auf den Verzehr wartet.
Okay, ich halte fest, erste Möglichkeit, weniger Essen wegzuschmeißen, ist Speiseplan anpassen, öfter mal was Neues kochen. Was kann ich noch machen?
Tja, zum Glück gibt es noch mehr Ansatzpunkte, um zu verhindern, dass jeder von uns pro Jahr durchschnittlich 82 Kilogramm an Lebensmitteln in die Tonne und nicht in den Verdauungstrakt wirft. Das ist das Ergebnis einer Studie von 2012. Natürlich sollten wir beim Einkaufen nur das kaufen, was wir auch essen wollen. Dafür am besten konkret überlegen, was man die nächsten 2-3 Tage so essen will und auch nur dafür einkaufen. Sonst kaufen wir nämlich oft nach Gefühl und lassen uns von den Supermärkten durch warmes Licht und extra versprühte Düfte manipulieren, was denen alles so einfällt. Mhm. Ich benutze dafür ja noch den guten alten Einkaufszettel. Ich weiß nicht, wie du es machst. Wem das aber zu peinlich oder ein bisschen zu oldschool ist, für den gibt es natürlich wie immer die entsprechende App. Zum Beispiel Bring! Ausrufezeichen Einkaufsliste. Bescheuerter Name, ja. Aber das Besondere daran, mehrere Personen können sich auf ihren Smartphones eine Einkaufsliste teilen und markieren oder löschen, was sie jeweils schon eingekauft haben. Dann kauft auch keiner was doppelt. Ist ja gut.
Ich schreibe tatsächlich auch immer noch mit der Hand meine Einkaufsliste. So, wenn ich dann zu Hause in meiner Küche stehe, die Einkaufstüte auspacke und bums, doch was doppelt habe oder Bock, dann eben denke ich, morgen hätte ich doch lieber was ganz anderes.
Ja. Dann kannst du das, was übrig ist, was du nicht mehr willst, zum Beispiel deinem Nachbarn schenken, klingeln, einen kleinen Smalltalk machen, ist ja auch nicht verkehrt, oder in einem Verteiler deponieren. Das sind 24-Stunden-Kühlschränke, die von dem eingetragenen Verein Foodsharing aufgestellt wurden. Da darf jeder, der will, überschüssige Lebensmittel anbieten oder mitnehmen. 350 gibt es davon schon in ganz Deutschland. Die Regeln, nach denen das Ganze funktioniert, die gibt es unter foodsharing.de. Ja, und nach eigenen Angaben hat Foodsharing schon 3.320.886 Kilo an Lebensmitteln gerettet. Wir hoffen mal, das stimmt. Ne? Mhm. In Berlin steht der Verteiler aber vielleicht vor dem Aus, weil die Behörden dort Bedenken wegen mangelnder Hygiene haben. Nach ihren Plänen sollen die Betreiber der Verteiler als Lebensmittelunternehmer eingestuft werden. Dann müssten die Kühlschränke aber in Geschäftsräumen stehen und von einer einzigen Person befüllt und kontrolliert werden. Der müsste dann so Häkchen machen und alles aufschreiben. Ja, frag dich, ob da noch jemand dahin geht, ne?
Ja, allerdings, großer Aufreger ist ja auch nach wie vor, ich verstehe das gar nicht so richtig, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Also ich überschreite das total regelmäßig und auch gerne. Also ich esse ohne Probleme Joghurt, der 6 oder 8 Wochen drüber ist. Solange der noch tippitoppi aussieht unter der Alufolie, habe ich überhaupt kein Problem damit. Kann ich machen, oder?
Ja, vollkommen richtig, wie du das machst. Denn das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Wegwerfdatum, sondern immer eine Art Empfehlung vom Hersteller für ungeöffnete Lebensmittel. Bis dahin garantiert er nur Dinge wie Geschmack, Konsistenz und Nährwert eben. Ja, und das Wichtigste ist für mich persönlich immer der Geruch. Ich rieche immer sehr intensiv an den Lebensmitteln, dann kann in der Regel auch nichts schief gehen. Anders ist das aber beim Verbrauchsdatum. Da ist es oft dann so, ne, das ist auf Hackfleisch drauf oder Geflügel, alles was leicht verdirbt. Wenn du da drüber schießt, unbedingt wegwerfen, denn sonst holst du eine Lebensmittelvergiftung und das ist nicht so prickelnd. Tja, aber mit guter Planung lässt sich das ja verhindern, mit der App womöglich oder dem guten alten Einkaufszettel. Natürlich gibt es noch viele weitere Stellschrauben, die uns helfen, den eigenen Lebensmittelkonsum so ein bisschen zu optimieren. Hinweise und Anregungen gibt es vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter zu gut für die Tonne.de, empfehlenswerte Seite. Tja, und der Lohn, Sonja, am Ende des Jahres auf deinem Konto könnten sein 235 Euro plus, die du und ich und wir alle sonst frisch in die Tonne schmeißen.
Also das kann man einsparen. Danke dir, Sebastian. Was können wir tun, um möglichst keine Lebensmittel wegwerfen zu müssen? Also wir halten fest, Speiseplan anpassen, nur das einkaufen, was ihr so an 2 bis 3 Tagen verbrauchen könnt. Übrig gebliebene Lebensmittel zum Beispiel bei Foodsharing melden und dort abgeben in diesen Kühlschränken. Und keine Panik vorm Haltbarkeitsdatum. Manche Sachen kann man auch noch viel, viel länger essen, auch wenn dieses MDH schon längst überschritten ist.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.